Sports Business AT, Österreichs größte Sport-B2B-Community. Sports Business AT liefert dir die schnellsten Sports Business News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports Business AT Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports Business AT.
Kaffee aus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffee aus Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Mittlerweile Episode 66 und es geht um den Traumjob Nummer 1 für fast alle sportbegeisterten Jugendlichen, nämlich jenen des Sportreporters. Und wir haben uns da heute mit Daniel Warmuth, einem der aufstrebenden Kommentatoren und Moderatoren des ORF, eingeladen und freuen uns, dass er heute zu Gast ist. Servus Dani.
Servus, grüß euch. Hallo.
Dani, auch von meiner Seite herzlich willkommen beim Café aus Talk. Wie wir es bei mittlerweile all unseren Gästen gemacht haben, stellen wir dich eingangs unseren Hörern kurz vor. Daniel Warmuth, man wird es in den nächsten Minuten oder Stunden auch hören, ist gebürtiger Kärntner, Jahrgang 1987, hat aber schon mit 20 Jahren den Weg nach Wien gefunden, in die Bundeshauptstadt. Er hat den Bachelor of Arts in Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Uni Wien absolviert, praktisch parallel dazu aber auch den Studiengang Journalismus und Medienmanagement an der FH Wien. Und als ob zwei Studien nicht ohnehin schon genug wären, hat er während dieser Zeit auch, ich habe den Lebenslauf gesehen, etliche Praktika und erste Berufserfahrungen absolviert, unter anderem im ORF-Landesstudio Kärnten und bei der Kärnten Werbung. 2011 hat es Dani dann für circa 1,5 Jahre in die Sportredaktion von Österreichs erstem Privatsender ATV verschlagen und seit September 2013 ist der leidenschaftliche Fußball- und Eishockeyspieler, wie könnte es für einen Kärntner anders sein, als Kommentator, Moderator und Gestalter im ORF Sport tätig. Dani, irgendwas vergessen, was da noch wichtig ist?
Ist okay.
Eines habe ich noch vergessen. Privat bist du seit kurzem verheiratet mit deiner Frau Simone und ihr habt ihr jetzt in den Ferien gerade tägliche Beschäftigung mit euren zwei Söhnen, Luis und Felix.
Ja, so ist es. Fahrt wird's nicht.
Daniel, du bist in Kärnten aufgewachsen, mittlerweile in Wien, dein Lebensmittelpunkt. Und Wien ist ja für die Kaffeehauskultur sehr bekannt. In welchem Kaffeehaus trifft man dich in Wien an?
In der Vergangenheit in mehreren Kaffeehäusern, aber aktuell oder seit ein paar Jahren oder derzeit relativ schwierig, zum einen ist meine Kaffeemaschine hin. Ich habe jetzt ein Bialetti besorgt, klassischer Mokka-Kaffee in der Früh und mit den Kindern in der Früh hat man relativ wenig Zeit, sich da in irgendwelche Kaffeehäuser aufzuhalten. Also es gibt im Moment Mokka aus der klassischen Bialetti.
Und davor, du bist ja im zweiten Bezirk zu Hause, gibt es einige sehr coole kleine Kaffeehäuser auch, die vielleicht nicht jeder kennt. Irgendwas immer in Gehdistanz, wo es dich dann rein verschlägt oder wirklich auch Treffpunkte, die weiter weg sind.
Vergangene Woche mal mit dem Dominik Heinrich, mit dem Ex-Eishockey-Nationalspieler, der jetzt auch unser neuer Eishockey-Experte ist, im Café Balthasar in der Praterstraße. Das war sehr fein.
Neuer ORF-Experte im Eishockey bei euren Eishockey-League-Übertragungen.
Genau.
Wurde schon gelauncht, diese Info?
Ja,
ist. Ah, okay, dann ist es an mir vorbeigegangen. Aber cool. Sehr verdienter Spieler, Nationalteam. Salzburg, Caps zum Schluss. Sollte man kennen als österreichischer Sportfan.
Im Café aus dein Lieblingscafé, was bestellst du?
Sehr unterschiedlich. Heute habe ich auch bei euch jetzt einen Espresso getrunken. Manchmal freut es mich oder glustert es mich nach einem Cappuccino. Zuletzt immer mehr mit Hafermilch, irgendwie schmeckt mir das. Also ist sehr unterschiedlich. Ich habe da jetzt keine Präferenz, je nach Tagesverfassung, wie man so schön sagt.
Dann dein bisheriger Karriereweg liest sich extrem geradlinig und zielgerichtet. Jetzt wissen wir, dass sehr viele, der Lorenz hat es eingangs erwähnt, sehr viele junge Burschen und Mädels irgendwie so in der Schule den Traumberuf des Sportreporters haben. Bei dir wirkt es aber fast schon so, als hättest du seit jeher einen klaren Plan und diesen Weg auch ständig verfolgt. Man hat nicht den Eindruck, als hättest du irgendwas anderes einmal großartig probiert in deinem Leben, sowohl was die Ausbildung betrifft, mit zwei journalismuslastigen Studien, aber auch dann deine Praktika, ersten Berufserfahrungen und in Wahrheit jetzt deine Vollzeitjobs. Es ist alles in der Kommunikation im Journalismus. Und kann man sagen, du hast dir deine beruflichen Träume ohne Umwege erfüllt?
Kann man so sagen, ja, unterm Strich. Darauf bin ich zum einen stolz, zum anderen ist es schon eigenartig, weil ja viele sagen, ich habe das und das und das probiert und bei mir ist das aber alles irgendwie gelaufen. Also ein Rädchen hat ins andere gegriffen von Anfang an. Ich meine, immer letztens, wenn man Gedanken gemacht hat, was ihr fragen wird und ich habe mir gedacht, so eine Frage wird kommen und ich habe mir letztens mit meinem Sohn so ein altes Freundschaftsbuch von mir durchgeschaut, das meine Volksschule kriegt und der Berufswunsch steht natürlich immer dort, da steht schon mit 6 oder 7 Jahren habe ich schon Sportreporter geschrieben und dass das dann aufgegangen ist am Ende, ist natürlich echt lustig irgendwie und in der Nachbetrachtung, ja, war es einfach so, ich habe mir von Anfang an das vorgestellt und das hat dann funktioniert.
Also finde ich spannend, dass du das mit 6, 7 Jahren schon drinstehen gehabt hast. Ich kenne diese Freundschaftsbücher von meiner Tochter vom Kindergarten.
Oder früher, ja, wahrscheinlich früher.
Und da stehen drinnen Sachen wie, wir haben jetzt aktuell ans Haus gehabt, da steht drin Baumeister oder auch der größte Lego-Turmbauer der Welt und solche Sachen. Sportjournalist wäre mir jetzt nicht untergekommen, aber finde ich super, dass man eigentlich von Anfang an einen klaren Plan hat und den auch offensichtlich dann bis zum Ende durchzieht.
Ja, natürlich muss da vieles zusammenspielen, ist klar. Man kann sich das vornehmen, aber es hätte dann nicht funktionieren können. Mache ich mir keine Illusionen, aber es hat funktioniert und darüber bin ich sehr froh, dass ich mir nicht großartig Gedanken über einen Plan B habe machen müssen, weil alles so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich sagt man immer Trial and Error. Natürlich habe ich viel probiert, viel gemacht. Aber ich bin hier ausgeschert jetzt in eine großartig andere Richtung. Und ja, das finde ich schon cool, wenn man so sagen darf, ohne da jetzt überheblich zu klingen, dass es einfach geklappt hat unterm Strich.
Doppelt hält besser. Du hast ja gleich 2 Studien absolviert, was Journalismus betrifft. Eine Studienrichtung auf der Universität Wien, die andere auf der FH. Welches Konzept oder welches Lehrkonzept hat dir da mehr zugesagt?
Ohne jetzt irgendeine Institution da schlecht zu machen oder so, aber es ist total unterschiedlich, die Lehrzugänge auf beiden Institutionen, Universität mehr Richtung Forschung, FH eher praxisnäher und ihr parallel praktisch zum Publizistikstudium, das eh so der Klassiker ist, also was machst du, irgendwas mit Medien, ja, Publizistik, dann bin ich auf das FH-Studium irgendwie gestoßen und habe mir gedacht, das ist cool und habe mit ein paar Leuten geredet, die das auch gemacht haben und die haben gesagt, es sind viele Leute aus der Praxis und da kannst du viel machen und dann habe ich mich beworben und bin genommen worden und das war eigentlich ein Jackpot aus meiner Sicht, weil natürlich Publizistik ist ein super Studium, wie gesagt, mehr Forschungsnähe durch die Universität, aber auf der FH hat man einfach viel Leute aus der Praxis gehabt, ob das jetzt Chefredakteure von allen möglichen Medien in Österreich waren oder Politiker, die bei uns waren, der jetzige Bundespräsident war mal, hat bei uns eine Lehrveranstaltung oder 2 so Lehrveranstaltungen gehabt, nicht regelmäßig, aber so als Gastvortragender und das ist schon lässig dann, wenn man in diese Richtung gehen kann. Und das hat man schon sehr, sehr viel gebraucht.
Da habe ich jetzt gleich noch mehrere Fragen dazu. Ja. Bewerbungsprozess. Was wird da abverlangt oder was wird da abgefragt für das FH-Studium?
Es war zum einen ein schriftlicher Test, digitaler Test auf dem Computer, Wissenstest.
Allgemeinwissen.
Allgemeinwissen, genau. Ganz genau habe ich es nicht mehr im Kopf, aber es war ähnlich vielleicht wie bei der Musterung beim Bundesheer, wenn man sich vielleicht erinnert, dass so Logikfragen, schon auch journalistische Fragen, also Abmeldung kürzen, zusammenfassen, solche Dinge. Und dann hat es gegeben eine Jury aus 4 Journalisten, FH-Vorsitzender und so weiter, die dann die Leute ausgewählt haben. Anneliese Rohrer zum Beispiel war da auch dabei, die berühmte österreichische Journalistin, die da in der Jury war. Und dann wird ausgewählt aus, glaube ich, 400 oder 500 Bewerbern, waren 34 am Ende oder 33 oder 34, die dann genommen worden sind. Und ja, so ist das abgelaufen.
Thema Zeitmanagement ist ja auch ganz unterschiedlich. Der Simon und ich haben auf der Uni Wien studiert. Da ist es sehr viel Einteilung. Selbsteinteilung bei der FH ist es ja doch strikter vorgegeben, der Lehrplan. Was liegt dir da mehr?
Das Strikte, das hat mir eigentlich sehr gefallen, diese Klassengemeinschaft. Du bist eigentlich wieder ein bisschen zurückversetzt in die Schulzeit, weil du halt ständig mit den gleichen Leuten zu tun hast. Und wir waren echt ein cooler Haufen. Wir haben noch immer sehr viel Kontakt, es sind super Freundschaften entstanden. Und diese,
darf ich ganz kurz einhalten, weil das würde meine nächste Frage sein. Hast du dort Leute getroffen, die man heute auch aus den Medien kennt?
Definitiv. Ja. Also es gibt in meinem Jahrgang haben wir jetzt Leute, die den Zipflash moderieren oder bei der Zeit im Bild sind, die bei den Ö1-Journalen sind, bei Ö3, die in Agenturen arbeiten, die selbstständige Videoproduzenten sind, quer durch die Bank. Also es hat jeder irgendwie seinen Weg gefunden. Ja.
Auch wenn du jetzt keine Namen genannt hast, was völlig okay ist, du hast schön aufgezeigt, wo diese Leute landen, und das finde ich wiederum sehr cool. Und jetzt, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Kein Problem. Den Faden noch. Wo waren wir? Wo waren wir?
Ich weiß es nicht mehr. Da bin ich leider auch ganz schlecht.
Dann setz ich an beim Thema Netzwerk, da waren wir nämlich gerade. Du hast ja dann während dem Studium auch Praktika gemacht, unter anderem im ORF-Landesstudio in Kärnten. Wie ist es zu den Praktika gekommen? Hat dir da auch das Studium geholfen oder hast du da dich blind beworben?
Nein, gar nicht. Ich habe schon in meiner Schulzeit das erste Praktikum gemacht, eigentlich im Landesstudio. Und da habe ich mich beworben und habe das Praktikum bekommen. Es war ein Monatspraktikum und ja, das hat sich dann verlängert in irgendeiner Form. Nächstes Jahr, okay, hat man gewusst, der war da. Können wir den noch einmal nehmen? Funktioniert das?
Der kann was. Den
nehmen wir. Ja, vielleicht habe ich mich nicht so schlecht angestellt. Ja. und so ist man dann reingerutscht. Ja.
Was darf man machen als Praktikant im Landesstudio Kärnten?
Ja, wenn man sich ganz gut anstellen, ich glaube viel. Also man generell, glaube ich, es gilt für alle Branchen, es gilt nicht nur für die Medienbranche. Wenn man sich, glaube ich, als Praktikant überall engagiert zeigt und Interesse hat, dann kann man, glaube ich, in jeder Firma ein bisschen was machen. Natürlich nicht gleich in der ersten Woche, aber in der letzten auf jeden Fall. Und allein das Reinschnuppern ist ja schon einmal super, wenn man dort an dem Prozess teilhaben kann.
An was erinnerst du dich noch besonders an dem Praktikum, irgendein Projekt, das da in Erinnerung geblieben ist?
Also meine erste Radiogeschichte, das kann ich mich wirklich noch erinnern, die ich selber gemacht habe, war über die Heidealm am Falkert.
Gibt es die noch? Ja, kann man die noch nachhören?
Den gibt es noch. Ja. Das war meine erste Geschichte, hat natürlich ewig gedauert, weil ich herumgedoktert habe und herumgeschnitten und wie mache ich das, wie mache ich das mit dem Text und mit den O-Tönen, und das Interview war ewig lang und ich habe nicht gewusst, wie ich es mache. Ich glaube, das hat mir auch Wochen gekostet für einen 2 Minuten Radiobeitrag, aber es war eben der erste, sagen wir mal, Lerneffekt daraus und also die Geschichte vergiss ich nicht. Das ist und die zweite war eine Geschichte über einen Grillweltmeister, der aus Klagenfurt kommt, und das war meine zweite Radiogeschichte. Die habe ich noch im Kopf, also das ist prägend.
Daniel, wenn du uns die Geschichte in ein Audio-File zukommen lässt über die Heidealm, dann stellen wir das gerne auf unserem Instagram-Kanal online an dieser Episode. Bitte.
Ja. Du hast jetzt binnen weniger Minuten eigentlich dargestellt, wie vielfältig dein Job ist. Du tust ja nicht nur reden und erzählen, du musst recherchieren, du musst schneiden, du musst Texte für die Vertonung überlegen. Da stecken auch gewisse Fertigkeiten dahinter. Du musst, wenn du einen Fernsehbeitrag schneidest, mit einem Filmschnittprogramm umgehen können. Seit wir den Café aus Talk aufnehmen, wissen wir das, oder weiß ich, der sehr viel Filme geschnitten hat in seinem Leben, dass Audioschnitt wieder ganz was anderes ist, wo man auf viel mehr Facetten und Feinheiten in einem gewissen Bereich aufpassen muss. Hast du dir das alles selbst beigebracht? Wurde es dir teilweise beigebracht? Wie kann man sich das vorstellen?
Also beim ORF haben wir noch die Möglichkeit, mit einem Cutter zu schneiden. Also wir schneiden die Fernsehbeiträge nicht selber, sondern es gibt da die richtigen Profis, die Beiträge schneiden. Wir texten, wir überlegen uns das, wir suchen die Bilder aus, aber der Schnitt an sich wird von einem Cutter gemacht. Audioschnitt, ja klar, das lernt man dann bei den Praktika. Ich brauche das aber jetzt aktuell nicht, weil ich hauptsächlich fürs Fernsehen arbeite und dementsprechend der Audioschnitt keine Rolle spielt bei mir. Das ist dann bei den Ö3-Kollegen oder bei den Radiokollegen anders. Videoschnitt kann ich, das habe ich mal in einem bei der Rallye-Weltmeisterschaft haben wir gearbeitet, einige Jahre, und da war ich Cutter und habe dort praktisch Learning by Doing mit den diversen Schnittprogrammen gearbeitet. Also ich könnte definitiv selbst einen Fernsehbeitrag schneiden, das wäre jetzt nicht das Problem, aber natürlich ist als VJ oder als Videoproduzent, der alles selber macht, ist schon eine große Herausforderung. Du musst ein Gefühl fürs Bild haben, ein Gefühl für den Schnitt, ein Gefühl für den Text, und das ist schon eine, glaube ich, Arbeit, die ein bisschen unterschätzt wird von vielen Leuten. Sagen, ja, der macht ja nur Video. Es ist schon sehr komplex, und auch die kurzen Geschichten, das glauben vielleicht wenige zu Hause, die 50 Sekunden, eine Minuten Geschichten, die man im Fernsehen sieht, dann zum Beispiel bei uns in Sport aktuell oder bei den Ö3-Nachrichten, sind aus meiner Sicht die kompliziertesten, weil du in der Kürze das Wichtigste unterbringen musst und die wichtigsten Interviews, die prägnantesten, und das ist oft das Komplizierteste, was auf den Punkt bringen, und das ist, glaube ich, auch eine Kunst, die nicht so einfach ist.
Und die Arbeit, die auch hinter so Kurzbeiträgen, egal ob Kurzsport, Zipflash, was auch immer steckt, ist trotzdem ziemlich immens. Also Lorenz und ich haben ja auch Publizistik studiert an der Uni Wien, und ich kann mich an eine Übung erinnern, dann im Magisterstudium, wo sie uns gesagt haben, dass du circa 7-mal so viel Bildmaterial brauchst, um eben ein Siebtel davon in einem Beitrag zu verarbeiten. Also es steckt hinter so einem 60-Sekunden-Clip leider Gottes wirklich viel Zeit und Arbeit. Ich habe auch viel gearbeitet als junger Mensch, mir sehr viel selbst beigebracht. Der Lorenz, obwohl ich ihn damals noch nicht gekannt habe, aufgrund seiner sehr abenteuerlichen Erzählungen, hat das ähnlich gehandhabt. Und bei dir ist es aber auch so, du kommst aus der Schule, gehst studieren, machst nicht ein Studium, sondern machst ein zweites. Eines davon ist AFH, wo du ja auch gewisse Vorgaben und erfüllen musst und Zeiten einhalten musst, weil ihr einen fixen Stundenplan gehabt habt. Dann hast du einen gewissen örtlichen Spagat zwischen Kärnten und Wien. Du hackelst nebenbei bei Praktika. Eigentlich ein weiteres perfektes Beispiel für all jene, die eben diesen Extrameter gehen, die sie ordentlich engagieren, die sie reintigern in gewisse Sachen, die sie vielleicht auch für nichts zu schade sind am Anfang. Würdest du diesen Einsatz und Ehrgeiz auch aus heutiger Sicht als eines dieser Tools oder dieser Einstellungsgrundlagen sehen, um das zu schaffen, was du dann im Endeffekt bis heute geschafft hast?
Ja, Ehrgeiz definitiv. Ich würde aber vielleicht die Lockerheit anführen. Also ich war jetzt nicht versteift auf irgendwas. Ich habe beispielsweise bei der Kärnten-Werbung, bin ich auf Messeständen gestanden und habe mit Kunden Schmäh geführt und Kärnten quasi angepriesen als Land. Aber ich habe mich nicht, also ich wollte in die Richtung, aber ich war trotzdem als Student, logischerweise hat man das Gefühl, ja, es wird schon irgendwie werden. Und diese Lockerheit, die wollte ich, also nicht bewusst, aber ich bin vielleicht so. dass ich mir einfach denke, es wird schon gehen, ich muss bleiben und dann wird es funktionieren und man muss authentisch sein, das ist, und dann klappen Dinge und Ehrgeiz definitiv, also ohne dem funktioniert es nicht, eine Neugierde und ein gewisses Glück auf jeden Fall braucht man auch, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt kennenzulernen, die vielleicht einen unterstützen oder die in einem was sehen. Aber Engagement, klar, also ohne Engagement funktioniert es nicht.
Du hast die Kärntenwerbung bereits erwähnt. Du bist in Deutschland und den Niederlanden auf Messeständen gestanden und hast, hast den Menschen erklärt, wie leibend Kärnten ist. Wobei ich mir als Mensch, der seit 32 Jahren nach Kärnten auf Urlaub fährt, generell fragt, wie man Kärnten nicht kennen kann. Unglaublich schön im Sommer, ist das Beste, was Österreich zu bieten hat. Und trotzdem ist dieser Job bei der Kärntenwerbung so, wenn man deinen Lebenslauf anschaut, so ein bisschen vielleicht das Einzige, was um eine Nuance abweicht von deinen anderen Stationen und Ausbildungen. Und anders als im Radio oder Fernsehen oder auch hinterm Event-Mikro, du hast ja auch sehr viele Events moderiert, warst du da auf den Messeständen mittendrin in der Face-to-Face-Kommunikation, wo man vielleicht auch sehr spontan auf unerwartete Fragen von potenziell Reiseinteressierten reagieren muss. Einerseits, was hat dich in dem Job gereizt oder an dem Job gereizt und gibt es auch Dinge, die du da gelernt hast?
Ja, angefangen hat es einmal eher klein, nicht auf internationalen Messen, sondern ich war klassisch in einem Maskottchen drin. Also ich war ein Maskottchen, ich war der Aquarino, der Goldfisch von der Kärntenwerbung.
Für meine Kollegen, schaut einmal beim ÖFB, schaut einmal in Osterrici rein, vielleicht steckt der Daniel Warmuth heute noch drin.
So hat es angefangen und auf den Messen, ja, das war cool, man kommt herum als junger Mensch, man kommt mit Leuten ins Gespräch, man redet Englisch, man kann sich das irgendwie verbessern und ja, es ist eine lockere Atmosphäre. Und natürlich hat es mal was gebraucht, dieses auf sich allein gestellt sein mit, weiß ich nicht, 22, 23 Jahren dort praktisch diesen Stand zu verantworten, alles zu, klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, zu managen, ja, Kataloge hinrichten und ein bisschen was zeigen und das Heimatland promoten. Aber es hat mal was gebraucht. Ja, ich glaube, es bringt jeder Job irgendwas. Wurscht, was man macht. Also ich glaube, man kann aus jedem Job irgendwas mitnehmen für.
Was hast du mitgenommen aus dem Job als Aquarino? Also jetzt muss man sagen, ich bin großer Maskottchen-Fan und ich finde die Arbeit, die einige Maskottchen leisten, auch in der deutschen Bundesliga zum Beispiel, finde ich großartig. Das ist Entertainment.
Immer zu viel angezogen unter Maskottchen, das habe ich gelernt. Je weniger, desto besser. Bist ein Knockout, aber ist dann auch schwierig.
Bei der Europameisterschaft 2008 hat es ergeben Tricks und Flicks.
Ja.
Und die Leute, die da unter dem Maskottchen oder im Kostüm gesteckt sind, die haben auch immer wen mitgehabt, der ihnen gesagt hat, nach 15 Minuten reingehen, ausziehen und abkühlen,
ja, weil es einmal, so heiß geworden ist. Ich habe ihn mitgehabt beim Fisch, weil die Flosse hinten so lang war. Und da war er mit, der aufgepasst hat, dass die Kinder nicht an der Flossen reißen und ich als Fisch umfallen nach hinten. Also hat man einen Aufpasser gehabt, Security für einen Fisch.
Jetzt hast du im Studium viel mitgenommen, du hast deine Praktika gemacht, du warst da bei der Kärntenwerbung. Gibt es so diesen einen Moment bei all diesen Dingen, wo du gesagt hast, das ist der Job, den ich jetzt wirklich endgültig für den Rest meines Lebens machen will, kommentieren, moderieren, Beiträge gestalten, das ist meins?
Also ich will mich da nicht festlegen grundsätzlich, aber also das Kommentieren, das macht mir schon sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, ich bin sehr vielfältig einsetzbar und ich kann, glaube ich, vieles, aber das Kommentieren ist einfach das, was mir am meisten Freude bereitet. Ich hoffe, das kommt da dann so rüber. Das ist auch mein Ziel, dass das beim Publikum ankommt. Also dieser Enthusiasmus, die Freude, der Spaß, den ich daran habe, dass der auch zu Hause ankommt. Also das ist schon was ich mir immer vorgestellt habe und was mir wirklich große Freude bereitet.
Kurz vor Abschluss deines Studiums bist du dann in die Sportredaktion von ATV gewechselt. Was war da deine Aufgaben beim Privatsender und wie ist dazu gekommen?
Auch über Bewerbung, ganz einfach. Und dort habe ich auch Beiträge gestaltet. Bin auf Drehs gefahren, das war auch super, dass man das einmal kennenlernt, mit einem Kamerateam zusammenzuarbeiten. Das ist ja oft auch eben nicht einfach, weil da muss man auch als Team harmonieren. Der eine muss wissen, was der andere macht und vor allem will. Das sind ja oft sehr unterschiedliche Dinge. Und da habe ich mal dann meine ersten Erfahrungen im Grunde im Fernsehbereich gemacht.
Auch im Sportbereich damals?
Im Sportbereich, ja. Genau. Das war die Sportredaktion, die dann später irgendwann einmal aufgelöst wurde. Und war eine lehrreiche Zeit, da war ich freier Mitarbeiter und habe eben unregelmäßige Einsätze gehabt, aber neben dem Studium war das ideal.
Welche Sportrechte hat ATV damals verantwortet?
Ich glaube, die haben die Deutsche Fußball-Bundesliga sogar gehabt. Die MotoGP haben es damals gehabt.
Das war die Zeit mit Volker Bischek und Tanja Bauer,
glaube ich. Genau, Marc-Michael Nanzek war damals, ja, der Sportchef. Elisabeth Auer war dort der Moderatorin. Ah. Martin Reichenauer.
Elisabeth Auer, genau.
Zum Beispiel, also das war die Zeit, ja, war lässige Redaktion, nettes Team. Und schade, dass es ihn nicht mehr gibt, aber war für mich eine super Zeit.
Klingt eigentlich so, als ob du dich sehr wohl gefühlt hast dort. Jetzt hast du nach 1,5 Jahren dann trotzdem ATV den Rücken gekehrt. Was waren dann die Gründe dafür?
Man hat schon gemerkt, dass es möglicherweise schwierig werden könnte für die Sportredaktion. Und ich habe auch nebenbei für die Rallye-Weltmeisterschaft gearbeitet und da bin ich viel herumgereist in der Welt. Und das Studium war ja auch noch da. Also deshalb war das für mich nicht das große Problem, dass das jetzt nicht verlängert wurde oder dass ich nicht mehr weiterarbeiten hab können dort. Ich habe es aber ehrlicherweise nicht mehr ganz genau in Erinnerung, wie das damals abgelaufen ist, aber als freier Mitarbeiter bist du freier Mitarbeiter und wenn dann das Personal nicht mehr gebraucht wird oder die Rechte nicht mehr da sind für gewisse Sportarten oder die Sportsendungen gekürzt werden, ja, ist logisch, dass man dann nicht mehr weitermachen kann, weil es einfach keinen Bedarf mehr gibt.
Was hast du bei der Rallye-Weltmeisterschaft gemacht?
Dabei Videoschnitt habe ich gemacht, 2 Jahre lang für die weltweite Produktion eigentlich von der Rallye-WM. Also war bei jeder Ausgabe einer Rallye vor Ort. Wurscht, ob das Neuseeland oder Mexiko, Argentinien oder Sardinien war.
Da würde mich aus Marketing-Sicht was interessieren, also von der anderen Seite quasi. Du hast sehr viel bei Events mitgearbeitet, auf journalistischer Ebene, warst dann Videoschnitt bei der Rallye-Weltmeisterschaft mit. Es gibt natürlich von Leuten, die Sportevents veranstalten, von Sportlern, von Teams, auch das Bedürfnis, ihre Sponsoren zu präsentieren. Wie gehst du damit um, wenn da wer mit einem Wunsch auf dich zukommt, dieses Logo schön ins Bild zu setzen oder vielleicht on air den einen oder anderen Partner zu erwähnen?
On air Partner erwähnen, ist eigentlich, das macht man eigentlich nicht, weil der Unica ÖFB Cup, was genau. Man erwähnen
oder die Admiral-Bundesliga,
genau. Also offizielle Namen, aber jemandem einen Gefallen zu machen und irgendeinen Sponsor zu erwähnen, das geht nicht. Also das ist nicht vorgesehen und macht man eigentlich nicht.
Also auch nicht bei der Rallye World Championship. Oder war das, ich meine, es ist ja doch schon 12 Jahre her, war dieser Sponsoring-Anspruch, ich glaube, der Lorenz zielt auch darauf ab, weil ja Rallye genauso aus deine Werbebanden, ein bisschen weniger wie bei der Formel 1, aber es gibt sie.
Achso, ja,
da vielleicht bewusst
in ja, Szene das gesetzt definitiv. Sein soll. Ja, das absolut. Ja. Also auf das wird dann geschaut, wir brauchen den und den Schnitt, weil da der und der Sponsor drinnen ist. Die Kamera ist genau in der Kurve aufgestellt oder bei dem Sprung, weil dort 7 Werbebanden von dem und dem Sponsor aufgestellt sind. Also ja, da wird genau drauf geachtet in der Produktion, weil das ja weltweit dann ausgestrahlt wird und da muss man dann schon drauf schauen. Das ist definitiv wichtig.